Treue ist unser Thema heute Morgen. Treue, das ist doch etwas so Wohltuendes. Seid ihr einverstanden mit mir? Treue. Wenn ein Mann zum Beispiel sagen kann, ein Ehemann ehrlich sagen kann, ich war das ganze Leben oder meiner ganzen Ehe meiner Ehefrau treu. Ist das nicht etwas Schönes? Oder treue Mitarbeiter werden in vielen Firmen geehrt. Zu Recht. Oder sogar Hunde als treue Begleiter werden geschätzt. Aber auch Gott kennt für Treue höchste Wertschätzung. Ich habe auch für die Predigt von heute wieder einen Predigtflyer gemacht zur Vertiefung. Ihr findet den im Internet unter den Audiopredigten, ist jetzt schon hochgeladen. Und auch draußen hat es einige Exemplare. Und da habe ich noch einige Bibelstellen dazu gestellt. Es gibt noch viel mehr. Welche Hochschätzung Gott von Treue hält. Aber heute kommen wir jetzt zum fünften Thema unserer Predigtreihe, ganz nah an seinem Herzschlag. Und heute Morgen geht es jetzt im Besonderen um das treue Herz von Jesus. Und da habe ich entschieden, nur eine einzige Geschichte dazu herausgreifen aus den vielen Jesus-Geschichten. Bei allen Jesus-Geschichten geht es ja irgendwie auch wieder um Treue. Aber heute nur eine. Und ich knüpfe dabei an, wo wir vor 3 Wochen verblieben sind in dieser Geschichte, als Jesus begann mit seinem öffentlichen Wirken. Ja, ich möchte noch erinnern. Da hat sich der Himmel geöffnet, als Jesus sich taufen ließ am Jordan. Und da hat Gott sichtbar und hörbar diesen öffentlichen Dienst nun von Jesus bestätigt oder man kann sagen, ihn auch bevollmächtigt für den öffentlichen Dienst. Und jetzt möchte ich direkt anknüpfen an die nächste Geschichte. Also noch einmal, Jesus wird hier öffentlich wie eingesetzt, bevollmächtigt, autorisiert von Gott, dem Vater, mit einer Stimme, mit einer Taube, die der Heilige Geist in Form von einer Taube auf ihn kam. Und jetzt gerade im nächsten Vers, im Vers 1, Kapitel 4, Vers 1 aus dem Matthäus-Evangelium heißt es, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Da wird uns etwas Merkwürdiges gesagt. Also das ist überhaupt nicht logisch. Auch für die Bibelkenner ist das nicht logisch. Wir würden eher denken, dass es heißen würde jetzt, dass man hier jetzt lesen könnte, dem Teufel gelang es mit seiner List, Jesus in die Wüste zu locken, um ihn dort zu versuchen. Das würde eher unserem theologischen Denken entsprechen. Aber es steht hier etwas ganz anderes und wir können das nicht umdeuten. Es ist ganz klar, was hier steht. Danach wurde Jesus nicht vom Teufel, sondern vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Warum? Das ist krass. Weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Und da steigt schon eine Frage auf, nämlich die Frage, warum führt denn Gott, der Vater, seinen Sohn in dieses Versuchtwerden hinein des Teufels? Warum führt der Heilige Geist hier Jesus in dieses Versuchtwerden vom Teufel? In den nächsten Versen wird uns ja beschrieben, wie Jesus 40 Tage in der Wüste war und Nächte, dass er nur Wasser zu sich nahm, dass er wahrscheinlich bis auf die Knochen nach 40 Tagen abgemagert war in dieser Hitze, in dieser Wüste. Jesus war also nach 40 Tagen körperlich völlig am Limit. Ein Häufchen Elend, menschlich gesprochen. Und als er körperlich am Ende war, heißt es hier, haben die Versuchungen des Satans begonnen. Wenn wir uns das einmal überlegen. Körperlich am Ende. Da braucht es ja eine große Willenskraft, sich gegen solche Versuchen zu mobilisieren, zu wehren. Oder wenn jemand so körperlich auf den Felgen läuft, dann in der Regel gibt man ja Versuchungen viel eher nach. Also diese Situation ist nicht ganz ohne, das ist eine brenzlige Situation. Hier könnte sogar die Mission von Jesus in dieser Welt scheitern. Aber nochmals zur Frage, warum führt Gott seinen Sohn in dieses Versuchtwerden vom Teufel hinein? Jesus geht es hier wie den ersten Menschen im Garten Eden. Nur hier ist es noch krasser als damals im Garten Eden, aber es ist das gleiche Prinzip. Die ersten Menschen wurden auch versucht von Satan. Und da ist auch die Frage, warum hat Gott diese Versuchung zugelassen oder vielleicht sogar gewollt? Gott hat ja bewusst einen anderen Baum noch in diesen Garten Eden hineingestellt. Hätte er nicht machen müssen. Da wäre es nicht zu dieser Versuchung gekommen. Warum hat Gott das zugelassen oder sogar gewollt? Wir sind im Moment drin, mitten auch wieder in einem Glaubenskurs. Und da gehen wir dieser Frage immer wieder nach. Ist eine wichtige Frage. Es hat auch einen Grund. Gott hat uns Menschen nämlich geschaffen, um eine Beziehung der Liebe mit uns Menschen zu haben. Deshalb wurden wir überhaupt erschaffen. Und das ist auch der Sinn unserer menschlichen Existenz. Nur wenn wir als Menschen dieser persönlichen Beziehung zum lebendigen Gott, zum Schöpfer leben, dann ist unser Leben wirklich sinnvoll. Aber eine Liebesbeziehung kann nur funktionieren oder pulsieren, wenn sie auf Freiwilligkeit basiert. Und deshalb hat Gott diesen Baum hineingesetzt, auch in den Garten Eden. Und deshalb hat Gott diese Versuchung zugelassen von der Schlange, von Satan, damit die ersten Menschen eben freiwillig entscheiden konnten, ob sie Gott gehorchen wollen oder ob sie ihm nicht gehorchen wollen. Und das ist auch der Grund, warum wir Christen, solange wir leben, immer wieder auch Versuchungen ausgesetzt sind. Weil wir uns immer wieder neu so entscheiden können, wem wir wirklich lieben, wem wir wirklich vertrauen, was wirklich in unserem Herz drin ist. Das kommt meistens dann zum Vorschein, wenn wir eben versucht werden. Und so ist es auch Jesus ergangen. Jesus lebt ja seit Ewigkeit in einer engen Liebesbeziehung zu seinem Vater. Und diese Liebe zum Vater, diese Hingabe zum Vater, die wird hier jetzt geprüft. Diese Liebe zum Vater, diese ewige Liebe zum Vater wird hier jetzt einem Bewährungstest unterworfen. Ob jetzt der Sohn Gottes auch, jetzt wo er eben in menschlicher Schwachheit ist, wo er am Limitlauf körperlich an dieser Liebe zum Vater immer noch festhält. Ob er diesen schweren Weg jetzt auch wirklich ans Kreuz gehen kann. Nochmals zurück zur Frage, warum, das ist ja eine Frage, die uns beschäftigt, warum führt der Heilige Geist Jesus in dieses Versuchtwerden vom Teufel? Die gleiche Frage stellt sich ja für uns auch, warum werden wir auch immer wieder versucht vom Gegenspieler Gottes? Weil Gott ein Ziel verfolgt, das sehen wir hier in dieser Geschichte. Das Ziel Gottes mit dieser Versuchung ist, dass die Liebe und das Vertrauen von Jesus zum Vater soll dadurch gefestigt werden. Sehen wir im letzten Vers. Von dieser Geschichte, Vers 11, heißt, der Teufel ließ dann von ihm ab und die Engel kamen und stärkten ihn. Das ist das Ziel Gottes auch in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ich finde, das Versuchtwerden als Christ ist das mühsamste im ganzen Christsein. Seid ihr einverstanden? Als junger Christ hat mich das manchmal fast fertig gemacht. Sonst ist alles schön am Christsein, aber dieses Versuchtwerden immer wieder. Und je entschiedener jemand mit Jesus geht, desto mehr wird er versucht von Satan. Laue Christen, die werden weniger versucht. Hat ja Satan nicht großes Interesse daran. Aber je entschiedener jemand mit Jesus geht, kann man auch in der Seelsorge beobachten, desto mehr sind wir Satans Versuchungen ausgesetzt. Warum ist das so? Das hat mich oft gestresst als junger Christ, bis ich ein bisschen lernte, mit dem auch richtig umzugehen. Weil Gott damit auch ein Ziel hat, dass wir gestärkt aus den Versuchungen herausgehen, dass die Liebe zu Jesus und das Vertrauen dadurch gestärkt wird und gefestigt wird. Und für uns gibt es ja dabei noch einen ganz, ganz, ganz großen Trost. Und das hat mit dieser Geschichte zu tun. Ich blende euch das ein. Hebräer 2, Vers 17, da heißt es, deshalb musste Jesus uns in allem gleich werden. Im Kapitel 4, auch im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus versucht worden ist wie wir. Ja, sogar noch krasser, das sehen wir in dieser Geschichte. Deshalb musste Jesus in allem gleich uns werden, damit er barmherzig würde, weil er auch versucht worden ist und er uns helfen kann, die wir auch versucht werden. Weil Jesus also versucht worden ist wie wir, ich sage es noch einmal, ich glaube viel krasser als wir, versteht er uns. Und kann uns eben helfen in unseren Versuchungen. Und das wird hier in diesem Text, in dieser Geschichte uns gezeigt. Und deshalb möchte ich euch einladen, wir jetzt ganz nah hingehen zum Herz von Jesus. Und eben diesen treuen Herzschlag von Jesus spüren. Ich lese jetzt weiter in der Geschichte Matthäus 4, ab Vers 2. Da heißt es, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Also hier, noch einmal, Jesus war hier zu dem Zeitpunkt körperlich am Ende. Er lief, wie wir sagen, auf dem Zahnfleisch. Und jetzt kommt Satan zu ihm und sagt, quäle dich nicht unnötig, du bist doch auch ein eigenständiger, ein selbstständiger Gott. Nutze deine Göttlichkeit jetzt doch, damit aus diesen Wüstensteinen Brot wird. So als kleine Aufwärmübung für das, was du später tust, nämlich Tausenden von Menschen Brot zu geben. Was war also das Ziel Satans mit dieser Versuchung und auch mit diesen weiteren Versuchungen, die hier beschrieben sind? Ganz einfach, er wollte Jesus, das war sein Grundziel, Jesus aus dieser Liebesbeziehung, aus dieser Vertrauensbeziehung zum Vater herauslocken, wie bei den ersten Menschen. Und deshalb hat er Misstrauen gesät, hat hier Jesus eigentlich indirekt eingeflüstert, der Vater hat dich vergessen, da in der Wüste. Jetzt musst du selber handeln. Hilft dir Gott nicht? So hilf dir doch selber. Und was war die Antwort von Jesus? Ich blende sie euch ein. Er sagte hier, nochmals, daran denken, er ist am Limit, körperlich völlig am Ende. Starkes Hungergefühl. Er sagt, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Hier sehen wir tief hinein in das treue Herz von Jesus. Das Herz, was sich nicht herauslocken lässt aus dem Vertrauen zum Vater, aus der Liebe zum Vater, sondern dieses treue Herz, das sich treu hält ans zuverlässige Wort des Vaters. Jesus stellt hier also Gottes Wort über seine eigenen körperlichen Bedürfnisse. Er stellt Gottes Wort über seinen momentanen Gefühlszustand, der im Keller war. Es heißt in der Schrift, ich bin mir noch an die Luther-Übersetzung gewohnt, da heißt es, es steht geschrieben. Es heißt in der Schrift oder es steht geschrieben, das ist noch heute die siegreiche Waffe eines jeden Christen in Versuchungen. Es heißt in der Schrift. Paulus sagt es im Epheser 6 so, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Es heißt in der Schrift, denn wir erleben ja manchmal auch Wüstenzeiten. Ich sage noch einmal, so krass wie Jesus hat niemand von uns schon Wüstenzeiten erlebt. Aber in abgemilderter Form erleben wir auch Wüstenzeiten. Vielleicht dann so eine Serie von Missgeschicken oder Momente, wo wir uns auch emotional oder vielleicht auch Phasen von Gott so richtig verlassen fühlen. Besuchte eine ältere Christin in ihrer kleinen Wohnung. Seit Jahrzehnten ist sie gläubig. Und als ich in die Wohnung kam, sagte sie zu mir, mi dunkt's, im Zürich Dialekt, mi dunkt's, Gott hat mich vergessen. Mich dunkt's, Gott hat mich nicht mehr lieb. Und weil ich wusste, sie ist eine Christin, habe ich zu ihr gesagt, du hast ja sicher eine Bibel in deinem Haushalt, jetzt wollen wir schauen, wo das steht in der Heiligen Schrift. Gott hat mich vergessen. Gott hat mich nicht mehr lieb. Die Reaktion war ganz interessant. Wisst ihr, wie die reagiert hat? Nein, ich muss gar nicht schauen. Da habe ich gesagt, doch, gib mir eine Bibel. Und jetzt suchen wir, wo Gott zu uns sagt, ich habe dich vergessen und ich habe dich nicht mehr lieb. Ja, was steht denn in der Bibel? Warum hat sie sich gewehrt? Als erfahrene Christin wusste ich, dass das ja nirgends steht in der Bibel. Ja, was steht denn in der Bibel? Ich weiß nicht mehr, welche Verse ich da gelesen habe, ihr vorgelesen habe. Aber es gibt viele. Zum Beispiel einen nenne ich euch, Johannes 13, Vers 1. So wie Jesus die Seinen geliebt hatte. Auch diejenigen, die alle versagt haben von seinen Jüngern. So wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Was steht sonst noch in der Schrift? Gott hat mich nicht mehr lieb. Römer 8. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es heißt in der Schrift. Das ist auch unsere Siegeswaffe in Versuchungen. Es heißt in der Schrift. Die meisten von uns kennen das Lied von Martin Luther, eine feste Burg ist unser Gott. Und da gibt es eine Strophe, die ich besonders liebe. Dort heißt es, wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen. Und am Schluss heißt es dieser Strophe, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das ist die Siegeswaffe, die uns gegeben ist, die hier beschrieben wird. Er kann uns hier eben helfen in unseren Versuchungen. Es heißt in der Schrift. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben in Gottes Wort verankert sind. Dass wir als Christen in Gottes Wort zu Hause sind. Aber wenn wir das Fernsehprogramm besser kennen als die Bibel, dann wird es für uns Christen schwierig. Darf ich so offen und ehrlich sagen, ich habe eine große Not. Auch Statistiken zeigen, dass die Bibelkenntnisse von Christen immer mehr zurückgehen in unseren Ländern, und zwar massiv. Dann wird es schwierig, mit dieser Waffe umzugehen. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Ich habe da das neue Spruchbrief mitgenommen, vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, seit dem Herbst gibt es wieder ein Bibellesegrüppli bei uns in der FEG. Ich habe mir hören sagen, Patricia Rath leitet dieses Jahr, es sind glaube ich 10 Kinder jetzt dabei und sie wollten sogar jede Woche einen Treff machen. Bis die Eltern gesagt haben, ist also gut, aber gerade jede Woche nicht gerade. Und da lernen sie immer einen Bibelvers auswendig. Wie wertvoll ist das? Könnt ihr selber nachlesen, fett gedruckt steht hier, Bibelverse, die man auswendig kann, sind Schätze, die man sich im Herzen bewahrt und die einem Mut und Kraft spenden können. Jawohl. Gerade in Versuchungszeiten kann man nicht nur lange blättern in der Bibel, sondern da müssen die kommen und was man als Kind gelernt hat und gegen die Versuchungen sagen kann, es steht geschrieben. Was ist das für ein Wort? Darf ich es nochmal sagen von Martin Luther? Und in die Welt voll Teufel wäre. So empfinden wir manchmal in gewissen Zeiten und möchte uns gar verschlingen. ein Wörtlein kann ihn fällen. Es steht geschrieben. Ach, wir sind erst bei der ersten Versuchung. Ihr müsst ja bleiben bis Mittag, bis wir durch sind, mit allen drei. Keine Angst, ich werde nicht auf alle eingehen, aber auf eine möchte ich noch eingehen. Es ist ganz eine perfide, eine raffinierte Versuchung. Die zweite, Satan gibt nämlich hier nicht auf. Und deshalb ist auch das treue Herz so wichtig. Ich lese die nächste Versuchung, er gibt nicht auf. Es heißt da weiter, im Vers 5, daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt. Was für eine Formulierung. Der Teufel nimmt ihn mit nach Jerusalem, stellt ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Wenn du Gottes Sohn bist, sagt Satan, dann stürz dich hinunter. An welches Bedürfnis benutzt hier Satan als Einfallstor? Das macht Satan eigentlich fast immer bei seinen Versuchungen. Er sucht irgendein Einfallstor, er sucht ein menschliches Bedürfnis, vielleicht auch ein legitimes Bedürfnis, das er benutzt als Einfallstor für seine Versuchungen. Bei der ersten Versuchung war es der Hunger. Und jetzt sagt Satan zu Jesus, wenn du dich jetzt hinabstürzt von der Tempelsmauer, so in Superman-Manier, runterspringst, dann werden die Engel kommen und die werden dich auffangen und die werden dich heben und tragen. Und im Tempel, vor allem auf dem Tempelplatz, da hat es immer viele Leute, manchmal sogar Tausende von Leuten, die werden das sehen. Und die werden dir dann als Wundertäter, die werden dir dann als Messias zujubeln. Wenn du dich da hinunterstürzt, dann wirst du Anerkennung finden auf dem geringsten Weg des Widerstandes und kannst dir, lieber Heiland, lieber Jesus, den qualvollen Kreuzesweg ersparen und so von den Menschen als Messias gefeiert werden. Welches menschliche Bedürfnis braucht hier der Satan als Einfallstor für diese Versuchung? Haben wir es herausgefunden? Anerkennung durch Menschen. Dieses Denken, ich bin in dem Maße wertvoll, wie ich Bestätigung oder Anerkennung von Menschen bekomme. Anerkennung durch Menschen. Oder wie Menschen denken, ist mir eben letztendlich doch wichtiger, als wie Gott über mich denkt. Da knüpft er an. Wie steht es da bei mir? Mit dieser Versuchung, Anerkennung durch Menschen. Wie gehst du damit um, mit dieser Versuchung? Wenn wir dieser Versuchung nachgeben, die Anerkennung von Menschen ist mir wichtiger als die Anerkennung von Gott, dann sind wir ständig verwirrt. Dann gleicht, das haben wir sicher alle schon erlebt, dann gleicht unser Leben einer Achterbahn, einmal hoch und einmal tief. Einmal sind wir stolz erfüllt, wenn wir die Anerkennung bekommen, und dann sind wir wieder enttäuscht. Wenn wir dieser Versuchung nachgeben, dann begeben wir uns zudem auch leicht in Abhängigkeiten, die ungut sind von anderen Menschen und letztendlich auch in Abhängigkeiten von Satan. Menschenabhängigkeiten sind oft auch Satans Abhängigkeiten. Aber wie geht Jesus jetzt wieder mit dieser Versuchung um, die Anerkennung zu suchen bei Menschen? Anerkennung bei Menschen ist wichtiger als bei Gott. Widersteht er jetzt dieser Versuchung? Das treue Herz von Jesus macht es nochmals gleich wie schon vorher. Er sagt auch hier wieder, es heißt in der Schrift. Es heißt in der Schrift. Ja, was sagt denn die Bibel über meinen Wert? Wir möchten alles, ein menschliches Bedürfnis, wir möchten Anerkennung haben, wir möchten wertvoll sein, jawohl. Und was sagt denn die Heilige Schrift darüber? Ein Wörtlein kann ihn fällen. Was sagt die Heilige Schrift über meinen Wert? Gibt es ganz viele. Ich möchte euch eine einblenden, die mehrmals steht im Neuen Testament. Wo es heißt, ihr seid teuer erkauft. Das heißt, Gott hat den größten Preis, den es überhaupt möglich ist, eingesetzt, seinen einzigen Sohn dahingegeben, um uns, um dich und mich für sich zu gewinnen. So wertvoll sind wir, uns loszukaufen für Gott. Den höchsten Preis. Ihr seid teuer erkauft. So etwas Befreiendes. Ich darf wissen, meine Identität ist nicht darin begründet, was Menschen über mich sagen und denken, sondern primär, dass ich wertvoll bin in den Augen Gottes. Aber ich möchte jetzt noch einen anderen Aspekt aus dieser Versuchung herausgreifen. Ich lese sie noch einmal ab Vers 5 bis 7 oder die ganze Versuchung. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt und stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Und jetzt wird der Satan ganz fromm und sagt, denn es heißt in der Schrift, sagt Satan, er wird dir seine Engel schicken, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Zitiert aus Psalm 91. Eine raffinierte Versuchung. Also er greift an Satan, gleich wie Jesus sich verteidigt, mit der gleichen Formulierung. Es heißt in der Schrift. Eine perfide Versuchung. Eine perfide, und deshalb sind gerade wir Christen für solche Versuchungen so verwundbar. Das ist nämlich die Versuchung von Satan, Gott einspannen für meine Wünsche oder Gott benutzen für meine egoistischen Wünsche. Da sagt zum Beispiel jemand, ich bin schon länger Christ und jetzt ist es so bei mir, ich lasse mir nur noch von Gott etwas sagen. Ich höre nur noch direkt auf Gottes Stimme. Ich lasse mich nur noch direkt von Gott leiten. Und was hört man da? Oft. Man hört nur noch das, was man gerne hört. Aufs Bauchgefühl. Manchmal stimmt es so nicht mit der Heiligen Schrift überein. Und ein Kennzeichen ist auch, dass man sich oft dann auch in solchen Phasen, wo man sagt, ich höre nur noch direkt auf Gott, auch von der Gemeinde distanziert. Was die Gemeinde sagt, das interessiert mich nicht. Aber was Gott sagt, ich höre nur noch auf Gott. Diese Versuchung, Gott für meine egoistischen Wünsche einspannen und benutzen. Oder man reißt dazu Bibelverse aus dem Zusammenhang, wie das Satan hier macht. Ich habe es einmal versucht, grafisch darzustellen. Man schneidet nur einen Sektor aus Gottes Wort heraus. Sektor. Von da kommt das Wort Sekte. Von Sektor. Eben, man nimmt ein einziges Wort aus dem Zusammenhang, reißt man es heraus. Und wie geht Jesus jetzt mit dieser raffinierten, ich möchte mal sagen, mit dieser perfiden Versuchung um? Hier sehen wir wieder tief ins treue Herz Gottes. Ich blende die Antwort ein und ihr könnt selber nachlesen, Vers 7, wie Jesus da entgegnet, der sagt, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zwei Wörtchen, die ganz wichtig sind in diesem Zusammenhang, dieser raffinierten Versuchung. In der Schrift heißt es, aber auch. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Ich habe es mal so für mich formuliert. Die fromme Ego-Sekte, ich brauche jetzt wieder das Wort vom Sektor, die fromme Ego-Sekte löst einzelne Bibelverse aus dem Gesamtzusammenhang von Gottes Wort heraus und baut darauf eine eigene Theorie oder eine eigene Theologie. Und das lässt sich besonders jetzt auch in der Corona-Krise beobachten. Wenn man ein bisschen eingeschränkt, isoliert ist, ist ein Nährboden für viele fromme Sonderlehren, vor allem im Internet. Und wenn man so fromme Sonderlehren dann runterlädt, dann gibt es ja die Algorithmen, die noch weitere ähnliche uns dann zuspielen. Die fromme Ego-Sekte löst einzelne Verse aus Gottes Wort, aus diesem Sektor, ganzen Wort Gottes als kleiner Sektor heraus. Aber der Auftrag der Gemeinde ist es, Gottes Wort immer auch im ganzen Zusammenhang zur Geltung zu bringen. Wie der Apostel Paulus sagt, als er 2 Jahre in Ephesus war, beim Abschied sagte, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes kundgetan. Es steht geschrieben, jawohl, aber es steht wiederum auch geschrieben, den ganzen Ratschluss. Das ist der Auftrag der Gemeinde und dabei die Prioritäten hochzuhalten, dass die Mitte von Gottes Wort auch Mitte bleibt. Und ich sage euch einmal ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich viel Zeit investiere für Predigten. Weil ich so Respekt habe vor dieser Aufgabe. Aufgabe der Gemeinde, Gottes Wort im Zusammenhang zur Geltung zu bringen. Das ist auch der Grund, warum wir als einzelne FEG auch eingebunden sind in einen Bund der FEG Schweiz. Und das ist auch der Grund, warum wir als Gemeindeleitung, als Pastoren auch verpflichtet sind, wieder Weiterbildungstage zu besuchen, den Austausch mit der Leitung vom Bund FEG und mit anderen Pastoren zu pflegen. Und da werden solche Fragen besprochen. Damit eben das Wort Gottes in der Verkündigung einer Gemeinde im ganzen Zusammenhang zur Geltung gebracht wird, damit Mitte Mitte bleibt. Und deshalb sagt uns auch Gottes Wort im Alten Testament und vor allem dann auch im Neuen Testament, dass Christsein immer auch eingebunden sein soll in einer Gemeinde, weil wir da einfach besser geschützt sind. Gerade auch vor solchen Versuchungen. Habt ihr das verstanden? Ein ganz wichtiger Punkt. Ich fasse zusammen. Wenn du bereit bist, wenn du bereit bist zu lernen, auch dein Herz treu auf Gottes Wort auszurichten, wie hier Jesus, und zwar in der Breite, in der Tiefe, in der Höhe, im ganzen Kreis. Und da ist die Gemeinde, oder soll die Gemeinde wirklich eine Hilfe sein, dann wirst du immer mehr zu Hause sein im Wort Gottes. Dann wird deine Identität oder eben dein Selbstwert immer mehr gefestigt in Christus. Und da sind wir auch viel weniger anfällig für Versuchungen. Wenn unsere Identität im Wort Gottes in Christus gefestigt ist. Und noch etwas, dann wird deine und meine Freude immer mehr zunehmen zu treuem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Wisst ihr, was der längste Psalm ist in der Bibel? Oh, da hat man lange, bis man den fertig gelesen hat. Das ist der Vers, den ich da rausgezupft habe. Der Psalm 119. Und das ist ein einziges Lob über die Herrlichkeit des Wortes Gottes, über die Kostbarkeit von Gottes Wort. Obwohl noch im Alten Testament. Also wir könnten im Neuen Testament noch längere Psalme schreiben über Gottes Wort. Und den haben wir rausgesucht noch zum Schluss. Da sagt der Psalmist, dein Wort oder dein Gesetz ist wertvoller für mich als Berge von Silber und von Gold. So geht es uns, wenn wir im Wort Gottes verankert und gegründet sind. Und das wünsche ich euch allen und mir selber auch. Und das ist auch das Ziel von dieser Predigtreihe und von jeder anderen Predigtreihe. Amen. Danke für eure Geduld. Es war intensiv, aber ihr habt aufgepasst, habe niemand schlafen sehen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, wenn wir dein treues Herz betrachten, dann sind wir einfach tief bewegt. Danke, Jesus, dass du für uns diese tiefen Versuchungen durchlitten hast, durchsiegt hast und uns damit auch gezeigt hast, wie wir bestehen können in unseren Versuchungen. Danke, dass du uns auch die Waffe gezeigt hast, die Siegeswaffe. Es steht geschrieben. Danke, Jesus, dass diese Waffe noch heute mächtig ist und dass der Feind damit geschlagen wird, noch heute wie damals. Aber Jesus, wir danken dir noch für viel mehr, wie wir es gesungen haben im letzten Lied, dass du für uns betest, zu Rechten vom Vater, dass unser Glaube nicht aufhört, dass du für uns arbeitest, dass du uns dienst, Tag für Tag. Und hilf uns auch, dass wir unser Herz immer mehr auch auf dein Wort ausrichten. Dass unser Christsein tief gegründet sein darf in deinem Wort. Danke, dass uns du dabei hilfst. Amen.